Hallo zusammen und auch Helau zusammen und Alaf und ich weiß nicht, was noch alles, was man so sagen kann. Die Folge hier, die kommt am Rosenmontag raus, aber wir sitzen immer noch alle schön im Lockdown fest und ich hoffe, ja, für alle Karnevalistinnen und Karnevalisten unter euch, dass ihr tapfer seid und die Zeit einfach mit einem schönen Podcast-Nachmittag oder Abend oder was auch immer verbringt, statt in der Kneipe und auf dem Zoch. Sagt man Zoch? Ich glaube schon. Ich weiß das gar nicht genau. Ich habe ein ganz tolles Interview für euch. Und zwar habe ich endlich mal wieder zwei Männer zu Gast gehabt. Ich habe hier bei Gay Mom Talking ja immer so ein bisschen Männermangel. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ehrlich gesagt nicht so viele kenne. Und die Lesben, die laufen mir alle so zu. Die erzählen immer ihre ganzen Familiengeschichten. Und das, ja, das passiert einfach so. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt immer mal wieder immer mehr Männer hier zu Gast habe. Und so auch in dieser Episode. Ich spreche gleich mit meinen Gästen über das Thema Pflegefamilie. Und ich nehme an, dass die allermeisten von euch meine Gäste kennen werden. Deswegen quatsche ich jetzt auch gar nicht weiter rum. Feedback könnt ihr mir wie immer sehr gerne mitteilen über Gay Mom Talking Podcast auf Instagram. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Rosenmontag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Einen schönen Tag wünsche ich euch und viel Spaß mit dem Interview.
Hallo Mama.
Hallo Mami.
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
Willkommen, willkommen zu Gay Mom Talking, eurem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich habe am anderen Ende der Internetleitung, wenn die Leitung denn hält, wir wissen noch nicht genau, ob das heute so hinhaut, am anderen Ende der Internetleitung habe ich zwei Gäste heute sitzen und ja, ich denke, alle von euch, die einen Instagram-Account haben, werden die beiden wahrscheinlich kennen. Die beiden bilden zusammen mit ihrem Pflegesohn Zwergi und ihrem Labrador Anton, muss man ja auch mal erwähnen, eine kunterbunte Regenbogenfamilie. Ich begrüße ganz herzlich bei Gay Mom Talking Björn und Christian. Hi.
Hallo. Nur am anderen Ende der Internet. Nicht am anderen Ende der Welt.
Nein, am anderen
Schön,
Ende der Welt
dabei
nicht.
Sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch, dass ihr dabei seid. Wir haben gerade ja schon im Vorgespräch kurz ein bisschen drüber geschnackt. Das ist so eine Uhrzeit, wo zumindest ich in Lockdown-Zeiten eigentlich schon völlig platt bin. Also wir haben uns jetzt hier um 8:30 verabredet, damit möglichst viele Kinder im Bett sind. Aber wir drei sind sicher, wir rocken das hier für euch und bleiben hoffentlich alle wach, ja, bis die Aufnahme vorbei ist. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Ja, klar doch. Super, gute Einstellung. Björn, Christian, ich habe es ja gerade schon gesagt, ihr habt ein Pflegekind, ihr berichtet über euer Familienleben in eurem Instagram-Account Papa und Papi. Ich habe übrigens wieder meine Katze mit im Podcast-Studio, falls ihr sie miauen habt hören, die sitzt hier wieder und will nicht rausgehen. Erzählt doch bitte mal, wie war das denn, als ihr euch kennengelernt habt, als ihr euch verliebt habt? Wann war denn so der Zeitpunkt, als euch klar war oder als der Gedanke aufkam, wir könnten ja ein Kind haben?
Also lustigerweise ist es so, dass das Thema tatsächlich, also wir sind 10 Jahre zusammen und dieses Thema kam eigentlich erst so nach der zweiten Hochzeit. Vielleicht noch weiter vorne angefangen. Es war von meiner Seite aus immer ein Wunsch. Also ich hatte, seit ich denken, war für mich ein Kind und der Kinderwunsch immer da, auch schon in ganz jungem Alter sozusagen. Ich bin sehr klassisch aufgewachsen, sehr familiär groß geworden und ja, ich habe mir irgendwann, wo ich mir dann eingestehen musste mit also 14, 15, okay, ich bin homosexuell und stehe auf Männer, habe ich tatsächlich diesen Wunsch begraben, weil damals vor, jetzt bin ich 39, also wie lange ist es her, über 20 Jahre, 25 Jahre, dass ich gesagt habe, okay, damals war das noch nicht möglich und ja, als ich dann Björn kennengelernt habe, war das auch noch kein Thema. Schatz, es war tatsächlich erst viel später ein Thema.
Nee, weil auch bei mir das genauso war. Heißt, ich war Babysitter der Stadt, der Straße, und irgendwie so mit dem Outing war dieses Thema dann einfach durch. Wir sagen immer, früher war es irgendwie Patrick Lindner, der so als da ganz öffentlich da irgendwie ein Kind adoptierte. Ich glaube aber gar nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Das war einfach so in ferner, also wirklich einfach weit weg und auch emotional weit weg. Also bei mir zumindest, ich hatte ein tolles Leben und als geouteter Schwuler habe das Leben genossen und habe das jetzt auch erstmal gar nicht so vermisst. Ich glaube, das kam dann, oder ich weiß, dass das am Ende des Tages damit kam, natürlich, du bist zusammen, du erschaffst dir etwas, wir leben schön, wir haben zwei gute Berufe, wir haben einen Hund, um den wir uns kümmern, aber irgendwie stellt sich ja irgendwann dann mal die Sinnfrage und plötzlich kommen dann von außen Faktoren wie Frau Merkel, die sagt, Ehe für alle, und urplötzlich ist das Thema präsenter, als es jemals war und dann auch so zu sagen, hey, wir wollen eine richtig kleine Familie gründen, auf welchem Weg auch immer.
Und damals, als es so die Lebenspartnerschaft gab, war ganz klar das Thema mit Nachadoptieren. Also nur einer kann adoptieren, der andere muss dann sozusagen später adoptieren. Das war tatsächlich etwas, wo wir gesagt haben, gehen wir gerne diesen Weg, aber es muss doch auch anders gehen. Und wie Björn gesagt hat, als die Ehe für alle kam, war ja dann klar, gleiche Rechte für alle. Und dann haben wir das Thema tatsächlich relativ schnell angegangen. Wir haben immer mal wieder darüber gesprochen, über das Thema Kind. Aber dann haben wir gesagt, okay, und jetzt legen wir los.
Also war schon der rechtliche Faktor für euch dann auch ausschlaggebend? Also ihr hättet ja theoretisch auch schon vorher euch um Pflegschaft bemühen können. Das wäre ja auch schon vor der Ehe für alle möglich gewesen. Aber war das schon so, dass ihr euch dann mehr als potenzielle Familie auch anerkannt gefühlt habt? Also dass die Ehe für alle euch dann nochmal den Schub sozusagen gegeben hat?
Nicht diese rechtliche Seite, denn es gab auch das Thema Pflegschaft erstmal nicht für uns. Wir gesagt haben, Christian kam um die Ecke und sagte, hey, kannst du dir vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen? Und ich habe gesagt, natürlich kann ich mir das nicht vorstellen. Das Kind ist 1, 2, 3, 4 Jahre bei uns und dann wird das Kind weggenommen. Das ist so diese klassische Horrorvorstellung von jedem, der hört Pflegekind. Die erste Frage, die dann kommt von außen, muss der denn wieder auch zurückgehen? Und deswegen haben wir den kompletten Adoptionsprozess durchlaufen und da kam uns, als wir uns eben darüber informierten, kam plötzlich eben die Geschichte mit Ehe für alle und das war natürlich dann für uns irgendwie so eine sauberere Sache, ja, dass wir uns als Paar bewerben für als Adoptivbewerber da eben auftreten und nicht nur einer und der andere ist immer so hinten dran und dann macht es halt nach. Das war so für uns einfach das Thema. Es ist einfach in der Konstellation nicht möglich, dass einer von uns ein Kind bekommt, also ein leibliches Kind bekommt. Das, glaube ich, ist dann auch was anderes, was die Gefühlslage angeht. Und deswegen war einfach klar, wenn wir jetzt ein fremdes Kind aufnehmen und lieben lernen, dann möchten wir das irgendwie auch zusammentun. So. Und dann haben wir halt ganz viel gelernt in dem Adoptionsprozess über Pflege. Und am Ende des Tages gibt es in dem Landkreis, in dem wir dann angesiedelt waren, gab es das System der Bereitschaftspflege. Bedeutet, so ein kleiner Wurm, der geht erstmal, wenn er weggenommen wird von den Eltern, aus unerfindlichen, also aus erfindlichen Gründen, aus unterschiedlichen Gründen, das wollte ich sagen, dann geht er in die Bereitschaftspflege und die sitzen wirklich da, warten, dass das Telefon klingelt und dass von jetzt auf gleich dieses Kind in diese Bereitschaftspflegefamilie geht. Und erst wenn dann abgeklärt wurde, über Monate hinweg, gibt es eine Chance, dass das Kind zurückgeht. Erst wenn das mit Nein beantwortet wird, dann geht das Kind in die Dauerpflegefamilie. Nachteil, doppelter Bindungsabbruch. Vorteil, in der Dauerpflegefamilie kommt das Kind wirklich zur Ruhe, weil es da auch wirklich zu einem unendlich hohen Prozentsatz auch bleibt. Und damit konnte ich leben mit dieser Wahrscheinlichkeit. Und deswegen ist es am Ende dann auch, weil die Adoptivgeschichte wiederum sehr unwahrscheinlich, einfach von der Menge der Kinder war, ist dann ein Pflegekind geworden.
So, schön für euren Zwergi. Aber wenn ich das jetzt so richtig raushöre, Christian, warst du schon derjenige, der so ein bisschen nachhelfen musste beim Kinderwunsch? Oder klingt das jetzt nur so?
Also ich würde es mal so beschreiben. Ich war sozusagen ich habe die Zündschnur angezündet und mein Mann hat es zu explodieren gebracht. Also tatsächlich, ich war so jemand, der, ich wollte das immer, aber mir war der Weg zu steinig. Ich bin tatsächlich ehrlich, ich habe das alles gelesen und dachte mir, oh je, wie willst du das alles schaffen? Und mein Mann ist so ein, also wer ihn kennt, weiß, es ist ein typischer Macher, dem sagst du was und wenn er davon begeistert ist, dann ist es lieber heute als morgen geschehen. Und demnach war das eine wunderbare Kombination, weil ich war für den emotionalen und Teil zuständig nach dem Motto, wie schön wäre es, wenn. Und er war der, wo gesagt hat, okay, dann machen wir doch aus dem, wie schön wäre es, wenn, einfach, okay, wir machen es. Und genauso ist es passiert.
Cool. Der Christian ist die Zündschnur und der Björn ist die Bombe.
So ist es.
Finde genau. Ich super. Björn nickt am anderen Ende der Internetleitung. Ich bin die Bombe. Ja, cool. Sehr schön.
Bringt aber ohne Zündschnur nichts.
Oh, oh mein Gott, ist das eine romantische Folge. Zu so nachtschlafender Zeit wird hier noch die ganz große Romantikkiste geöffnet. Vielen Dank, Björn. Das war jetzt richtig schön.
Nach 10 Jahren lerne ich, dass ich die Bombe bin und du die Zündschnur. Auch Zündschnüre tänzeln durch die Gegend.
Du, apropos Bombe, es klopft hier gerade gegen die Tür. Einen Moment. Katze oder Kind? Kind. Hi, was gibt's? Moment. Ich habe gerade mal, komm ruhig ganz kurz rein. Du möchtest wahrscheinlich dein Hörspiel weiterhören.
Ja.
Ja. Guck mal, das sind Björn und Christian. Wir machen hier gerade die Podcast-Aufnahme. Und liebe HörerInnen, weil ihr immer so fleißig nachfragt, ob ich Buch- oder Hörspielempfehlungen für euch habe, wir sind gerade mitten in der Schule der magischen Tiere. Also wenn ihr das gut findet, dann hört da gerne mal rein. Da gibt es ganz schöne Hörspiele.
Die magischen Tiere.
Da ist euer also Zwergi noch... Nein. Es ist eine Schule, die Wintersteinschule, eine ganz normale Schule und dort werden magische Tiere an auserwählte Schülerinnen und Schüler vergeben und das sind so Helfertiere. Die können auch mit den Kindern kommunizieren und gemeinsam lösen sie völlig aufregende Fälle. Würde ich jetzt hier den Platz frei machen und meine Tochter ans Mikro lassen, würdest du von allen 10 Bänden eine Inhaltsangabe kriegen?
Magische Tiere kennenlernen.
So, bitteschön. Viel Spaß. Machst du die Tür bitte zu?
Ja.
Dankeschön. Ja, es ist ein Familienpodcast. Da kommt auch mal die Familie rein. Sorry.
Wenn du Schnarchen hörst im Hintergrund, und das ist tatsächlich ernst gemeint, dann ist es unser Hund Anton.
Ja, Anton. Ich kenne ihn auch aus meinem Smartphone natürlich.
Er liegt nämlich sehr verdreht in seiner Kiste und schnarcht in höchsten Tönen. Es war ein stressiger Tag. Es ist nämlich nichts passiert.
Ach, das ist dann stressig für so einen Labrador, ja? Ich liebe Tierschnarchen. Also finde ich sehr beruhigend.
Es ist das Sofa geliefert worden. Ich glaube, das hat also ein Corona-System durcheinander gebracht. Das war so aufregend, dass er jetzt einfach schnarcht.
Okay, dann wollen wir ihm die Ruhe gönnen. Das ist doch schön, dass er sich da jetzt entspannen kann, während wir hier die Aufnahme machen. Schön. So, ich denke, wir waren stehen geblieben bei der Romantikbombe, die auch nach 10 Jahren bei euch immer noch gezündet wird. Finde ich super. Also meine Frau und ich, wir sind jetzt 13 Jahre zusammen und also ich weiß, mit der Bombe, das ist manchmal gar nicht so einfach, dass man die nochmal zwischendurch anzündet. Deswegen Chapeau. Nee,
manchmal geht die Bombe auch los, aber ohne in anderer Hinsicht.
Das möchte ich jetzt hier nicht vertiefen, das ist ein Familienpodcast.
Ja, ich meinte es tatsächlich eher zum Thema
Beziehung. So Blindgänger meinst du?
Genau.
Ein Blindgänger.
So ein vergrabener Blindgänger.
Wie auch immer. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Kinderwunsch? Wie ihr dann, genau, ihr habt das komplette Adoptionsverfahren also durchgemacht, ne? Also das bedeutet, ihr habt Beratungsgespräche geführt, Seminare gehören dazu und das ist so etwas, das kenne ich so aus meinem Umfeld, also diese ganze lange Liste an Seminaren und Beratungsterminen und so weiter ist etwas, was glaube ich, also auf der einen Seite hilft es ja total, denke ich, weiß ich nicht, ich habe sowas noch nie gemacht, auf der anderen Seite wirkt es auch sehr abschreckend, weil es eben so ein langer Prozess ist, um eine Familie in Spe auf die Kinder, die da kommen, vorzubereiten. Wie habt ihr denn so das ganze Verfahren empfunden?
Also, das kann ich davon erzählen. würde ich gern sagen, ich würde vielen werdenden Eltern so eine Art Prozess in abgespeckter Version im Vorfeld tatsächlich, wie soll ich sagen, gönnen oder im Grunde wie so ein Führerschein im Vorfeld, dass man sich einfach so unfassbar viele Gedanken macht.
Also dieser Prozess, der ist tatsächlich auch, glaube ich, ein Stück weit dafür gemacht, um auszusortieren, weil man braucht tatsächlich einen längeren Atem. Also gerade auch die Fragebögen, ich kann mich erinnern, die waren, ich müsste lügen, 20 Seiten lang mit immer wiederkehrenden gleichen Fragen in anderer Form, die teilweise tatsächlich so gestellt sind, dass man sagt, wie soll ich die beantworten? Ich hatte bis dato noch gar kein Kind. Das ist theoretische Fragen, beispielsweise wie stellt man sich die Erziehung des Kindes vor, auf was legt man ein besonderes Augenmerk. Es sind aber auch Fragen drin, wie aus dem Katalog beispielsweise, was möchte man gerne? Möchte man lieber ein hellhäutiges Kind, ein farbiges Kind, beispielsweise ein Kind ohne gesundheitliche Einschränkungen? Und wenn mit gesundheitlichen Einschränkungen, wie weit? Also es ist schon sehr theoretisch, es ist wirklich wie ein bisschen aus dem, ich sag's bewusst mal, aus dem Otto-Katalog, nach dem Motto, ich suche mir das Beste raus, das zu mir passt. So hat sich das manchmal angefühlt, auch wenn man, wenn es tatsächlich das System so hergibt, aber man muss schon tatsächlich einen starken Willen haben, um diesen Prozess zu durchleben, weil auch gerade diese Gespräche, die man dann eben auf dem Jugendamt führt, die sind teilweise, da geht es nicht nur ums Kind, da geht es auch ganz klar um das Thema Paarbeziehung. Wie geht man in der Beziehung um? Was schätzt man an dem anderen? Was schätzt man weniger? Wo ist Verbesserungspotenzial? Und das hat schon was auch manchmal von der Paartherapie gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, weil die eben auch sehen wollen, wie funktioniert man als Paar gemeinsam. Mhm.
Gibt es
weil wir alle wissen, ja, Kinder verändert sich die Beziehung. Bitte?
Sorry, ich habe mich nur gerade laut gefragt und natürlich auch dich, ob es den Otto-Katalog noch gibt, weil ich das Bild jetzt so schön fand. Aber ich glaube, den gibt es gar nicht mehr so, ne?
Den gibt es noch, also zumindest online. Echt?
Ja, okay, online. Ich weiß noch, Christian, wir zwei sind gleich alt, habe ich gerade herausgefunden. Ich bin auch 39 und ich weiß noch, wenn der früher bei uns zu Hause ankam, das war ja so ein Schinken. Ne? Das war immer...
Highlight.
Ja, obwohl, ich glaube, meine Eltern haben noch nicht mal was daraus bestellt, aber das war irgendwie so toll, dieses dicke Dingen da plötzlich im Briefkasten zu haben. Das war immer ein Riesenerlebnis.
Quelle und Otto war immer das Highlight.
Quelle.
Absolut. Quelle und Otto werde ich nie vergessen.
Ich habe als junger Kerl schon, und da hätte man vielleicht schon das hätte man schon beobachten können, habe ich mir immer die Jungs in Badehose anguckt im Otto-Katalog oder Quelle-Katalog oder wie sie alle hießen. Also vielleicht hätte man, aufmerksame Betrachter hätten da schon irgendwelche Rückschlüsse ziehen können.
Tja, hinterher ist man immer schlauer.
Ich habe mir eher die Dinge geguckt, die ich gerne kaufen möchte.
Barbies?
Auch, ja. Ich habe tatsächlich auch Barbies angeguckt. Ich hatte sogar Barbies zu Hause.
Seht ihr dieses Flashlight hier bei mir? Das ist jetzt nicht das Internet, das ist echt die Lampe. Ja, das ist ja auch geil.
Heute wird alles bei
dir. Ey, das ist echt...
Das sind die Zaubertiere.
Das sind die magischen Tiere, sind in meinem Podcast-Studio eingezogen. Ja, liebe HörerInnen, ihr habt es jetzt natürlich nicht gesehen. Ich hatte hier gerade jetzt echt so ein Disco-Licht. Also ich meine, es sind zwar alle Clubs Corona-bedingt geschlossen und ich will euch nichts vorgaukeln. Ich war auch vor Corona nicht in irgendeinem Club, denn ich bin Mama und ich bin müde. Aber hier hatte ich jetzt gerade richtig schönes Flashlight. Aber ich glaube, die Glühbirne hat sich wieder erholt. Aber ich bin jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt so Sterne vor den Augen. Aber egal, ich muss hier nur sprechen. Wir hatten den Quelle-Katalog, wir hatten den Otto-Katalog, wir hatten schon Björns frühkindliche Neigungen zu Unterwäschemodels, auch schön. wie lange hat denn nennt man das Bewerbungsverfahren, wenn man dann in dem nicht wirklich, ne? Es ist ja eher eine Art Beratung, Ausbildung, die ihr da genießen durftet. Wie lange hat das Verfahren gedauert?
Ja, es ist eine Bewerbung.
Sagt man schon so, ja? Okay. Also wie lange hat das gedauert?
Genau, wie lange hat es gedauert? Knapp ein Jahr. Fast ein Jahr hat es gedauert.
Ja, Sie sagen ja auch mal selber, dass es die Länge einer Schwangerschaft haben sollte. Was wir als Aussage schon so absurd fanden, weil bis ich zum Jugendamt gehe und mich bewerbe für eine Adoption, habe ich mich schon ganz lange damit auseinandergesetzt. Das heißt, dieser ganze Prozess dauert für mich natürlich viel länger als so eine Schwangerschaft. Und deswegen finde ich es auch so völlig obsolet, davon zu sprechen, dass es so lange dauern soll wie eine Schwangerschaft.
Ja, der Vergleich ist tatsächlich auch sehr seltsam. Also auch wenn man bedenkt, dass ja auch bis zu einer Schwangerschaft unterschiedlich viel Zeit vergeht. Also überhaupt der Prozess eines Paares, egal ob hetero, homo oder was auch immer, sexuell, ist ja sehr unterschiedlich
lang. Ne? Und naja, das ist ein bisschen crazy, das jetzt so zu bemessen. Aber ihr habt durchgehalten. Wie hast du es gerade genannt? Ihr habt Biss bewiesen. Also ihr habt nicht aufgegeben und seid das ganze Verfahren über bei der Stange geblieben. Wie ging es denn dann weiter? Habt ihr dann einfach so, also ist es dann so, dass man das letzte Seminar, den letzten Kurs belegt und dann hat man überall sein Häkchen hinter der To-Do-Liste und wartet dann? Oder wie geht es dann weiter? Sorry, ich rede so dämlich, ihr Lieben, weil dieses Licht mich hier total irritiert. Ich werde jetzt hier so ein Weihnachtslicht anmachen, weil diese Glühbirne, die muss, glaube ich, einfach mal ausgetauscht werden. So, ich probiere das mal. Ihr könnt aber auch gerne schon antworten. Ich mache hier nur die Technik. Ich bin eine Lesbe.
Ja. Weißt du, andere benutzen Instagram-Filter, um damit zu blitzt. Und du hast einen Live-Filter zu Hause. Es ging relativ, also lustig war, wir sind beide von diesem Seminar raus damals und es war wirklich ein letztes Seminartag und dann hieß es ja, ab jetzt kann irgendwann ein Anruf kommen. Die haben uns aber immer gesagt, dass es längere Zeit dauern kann. Mhm. Und ich werde nie vergessen, es war ein Samstag, das der letzte Seminartag und Mittwoch nachmittags um 16.30 Uhr, es war genau 16.35 Uhr, stehe ich vor der Post. Björn war in...
Aber du vermischt gerade zwei Geschichten.
Ne? Warum?
Also die eine bei Adoption ist quasi zu
Ende. Oh mein Gott, ich spreche vom Pflegeseminar.
Okay, jetzt sind wir komplett durcheinander.
Ich habe vom Pflegeseminar, also der Inhalt ist derselbe,
Ich wollte dir den Raum lassen, die Frage zu beantworten. Ich hätte jetzt geantwortet auf die Frage. Ich habe gedacht, wenn man das Ganze durchlaufen hat und fertig ist, keine Ahnung, dann gibt es eine Urkunde, dann kommt eine Fanfarenkapelle um die Ecke. Nein, natürlich nicht, aber irgendwie dachte ich mir, alles klar, jetzt gibt es einen feuchten Händedruck nach dem Motto, Sie sind jetzt auf der Liste. Und das gab es überhaupt nicht. Wir haben dann irgendwie dreimal nachgefragt und haben gesagt so, okay, aber war es das jetzt? Und stehen wir da auf der Liste? Und dann, ja, na klar, stehen Sie auf der Liste. Ach so, okay. Und sind wir nach Hause gegangen. Und das war eigentlich total ernüchternd, dieses Endergebnis von diesem Prozess. Weil du dann mit 300 km/h gegen die Wand knallst und dann hockst du halt da und dann wartest du.
Das ist jetzt eine sehr dramatische Pause. Das passt jetzt sehr gut, denn ihr habt gewartet. Wie lange habt ihr gewartet?
Nicht so lange.
Ich antworte nicht mehr. Was?
Ja, genau. Also die Zündschnur hat jetzt Sprachverbot oder Sprechverbot.
Die Zündschnur ist nass geworden.
Die Zündschnur ist nass geworden. Oh je.
Es hat nicht so lange gedauert, weil wir irgendwann auf diese Wahrscheinlichkeit des Adoptivkindes, die halt einfach unglaublich gering ist. Und da wir ja über die Pflege so viel kennengelernt hatten in diesem Prozess, haben wir gesagt, alles klar, dann schließen wir gleich mal den Pflegeprozess noch hinten an. Und sind dann wieder hingegangen und haben gesagt, alles klar, wir bewerben uns für ein Pflegekind.
Wir haben diesen ganzen Prozess nochmal in voller Gänze absolviert mit nochmaligen Seminaren.
Das ist, genau. Sorry, das ist nicht wahr. Ich musste das alles nochmal machen?
Ja, man muss aber auch dazu sagen, es sind zwei unterschiedliche Jugendämter gewesen,
okay.
Wo wir das gemacht haben.
So. Und man muss hinzufügen, Adoption ist tatsächlich mal ein bisschen ein Unterschied zum Thema Pflege, weil ganz oft ist bei Pflegekindern das Thema, dass das Vorgeschichten erlebt hat. Ja. Bei Pflegekindern ja nicht immer nur Frischgeborene sind, sondern können ja auch durchaus älter sein. Mhm. Und einfach nochmal anders konfrontiert mit gewissen Krankheitsbildern, Symptomen. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn du dann plötzlich dich mit den leiblichen Eltern, oft gibt es ja Besuchskontakte bei Pflegeeltern, wo man sich dann eben auch darauf vorbereiten muss, wie ist das, wenn ich dann mit den leiblichen Eltern Kontakt habe. Jetzt muss man hinzufügen, wir haben das alles nicht. Also wir haben eigentlich im Grunde genommen, führen wir irgendwie in der Adoption, haben aber ein Pflegekind, also wir haben keine Besuchskontakte, all diese klassischen Dinge gibt es bei uns nicht. Und daher können wir da auch gar nicht so darüber erzählen, wie das wäre, weil wie gesagt, wir leben eigentlich wirklich ein sehr, sehr klassisches Familienleben, wenn man das so sagen darf.
Sie könnten aber auch, also gerade diese Besuchskontakte könnten natürlich jederzeit auch irgendwann mal auftauchen.
Genau.
Ja.
Nicht von heute auf morgen, aber mit größerem Vorlauf kann auch das auf uns zukommen.
Ja gut, aber bisher ist es ja nicht so, also bei den Besuchskontakten, jetzt vielleicht für die, die es nicht wissen, wird natürlich der Herkunftsfamilie oder auch nur der leiblichen Mutter die Möglichkeit gegeben, auch mit dem Kind ja in Kontakt zu bleiben und auch eine Beziehung aufrechtzuerhalten, denn eine Pflegefamilie ist in der Regel eine Ergänzung. Ne? Also es ist nicht so, dass da was ausgetauscht werden soll. Es ist nicht so, dass die Mutter irgendwie ausgelöscht wird und dann eine Pflegefamilie an diese Stelle tritt, sondern bei vielen Pflegekindern ist es so, es gibt tatsächlich die Herkunftsfamilie und dann noch die Pflegefamilie. Und das ist dann auch die Familie, bei der das Kind lebt, aufwachsen darf, Geborgenheit erfährt. Und bei euch, Christian und Björn, ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass die Eltern tatsächlich in Zwergis Leben zumindest bisher keine Rolle spielen, seit er bei euch ist. Ist richtig so, ne?
Genau.
Ja. Ja, okay.
Genau so ist es.
So, ich glaube, meine Frage habt ihr immer noch nicht beantwortet. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis der ersehnte Anruf kam? Ist das jetzt der Zeitsprung von Samstag auf Mittwoch gewesen, den du gerade schon angefangen hast?
Ich versuch's nochmal.
Ja, bitte, trau dich.
Ich versuch's nochmal. Also um für die Hörer es nochmal deutlich zu machen, es ging nach dem Pflegeseminar sozusagen. Nach dem Pflegeprozess, genau, da war der letzte Seminartag auch ein Samstag und dann wurden wir entlassen und dann hieß es, es wird irgendwann ein Anruf kommen, wenn es ein Kind gäbe. Da saßen ja mehrere Familien mit drin. Und Björn ist montags, musste er, das weiß ich noch, nach Karlsruhe, weil er ein Seminar hatte.
Weltstadt Karlsruhe.
Genau, und war mehrere Tage weg. Und ich war mittwochs im Büro und fahre nach Hause. Und es war 16.35 Uhr vor der Post und wollte gerade aussteigen. Ich werde es nie vergessen, dass es so ein prägendes Erlebnis war. Also wirklich drei Tage danach sozusagen und nach dem Seminar und es klingelt das Telefon, ich sehe auf dem Display Jugendamt und denke mir, ups, was ist denn jetzt los? Und dann war unsere Betreuerin dran und hat mich erstmal gefragt, wo ich bin, habe gesagt, im Auto. Hat mich später nochmal und sage ich, nein, was ist passiert? Und dann kam sie mit den Worten und sagte, also wenn Sie möchten, dann könnten Sie und Ihr Mann Papa und Papi werden. Wir hätten ein Kind für sie.
Wow.
Und dann saß ich erstmal heulend im Auto, habe gezittert, habe total vergessen, das Paket wegzubringen, bin schnurstracks nach Hause gefahren, habe währenddessen den Björn angerufen und habe gesagt, ich habe ihn
viermal weggedrückt.
Genau, er hat mich viermal weggedrückt, weil er im Seminar war und es war mir so egal, dass ich Strom gekriegt habe. Und als er dann endlich rangegangen ist, genervt, wie er war in dem Moment, weil er natürlich selbst nicht damit gerechnet hat, habe ich gesagt, Schatz, du bist Papa. Und dann hat sie ihm die Schuhe ausgezogen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, Hammer. Ja, also ja, da hatten alle die Schuhe aus. Ja, das ist ja unglaublich. Also ich glaube, damit rechnet ja kein Elternpaar, kein zukünftiges Elternpaar, dass es dann wirklich so schnell geht. Also das höre ich auch wirklich selten, dass es so schnell geht. Das war eine Sturzgeburt, tatsächlich. So kann man es sagen, ja. Genau. Also ich nehme mal an, also die Dame vom Jugendamt sagte ja, wenn Sie möchten, dann können Sie Papa und Papi werden, wie wir ja heute wissen, wolltet ihr. Na klar, logisch, alles andere hätte einen natürlich auch sehr gewundert. Wie ging es denn dann weiter? Also Björn war erstmal noch 3,5 Tage in Karlsruhe und ist wahrscheinlich durchgedreht. Aber wann ist denn euer Sohn dann, ja, er ist wahrscheinlich gar nicht direkt zu euch gekommen. Ihr habt ihn erstmal kennengelernt, denke ich. Wie war das für euch?
Genau, wir sind... wir haben uns dann, ich glaube, eine Woche später auf dem Abend getroffen. Da gab es einen Abend davor, wo wir uns getroffen haben, wo sozusagen die verantwortlichen Stellen nochmal mit uns zusammengekommen sind, wo wir viele Eckpunkte besprochen haben, was jetzt so theoretisch auf uns zukommt. Und am Folgetag sind wir dann aufs Jugendamt, haben die Bereitschaftspflegemama erstmal kennengelernt, die uns von oben bis unten gemustert hat und das für gut empfunden hat, was sie da gesehen und gehört hat. Und dann sind wir einen gefühlt 100 Kilometer lang Gang auf dem Jugendamt von diesem Besprechungszimmer in diesen Raum gegangen, in dem eben Zwergi saß. Und das war, glaube ich, der längste Gang, den ich je meines Lebens entlang gegangen bin. Und dann waren da irgendwie in dem Raum zwei Frauen. Mit uns kamen nochmal zwei Frauen an. Zwergi saß auf dem Fußboden, interessierte sich überhaupt nicht für die Frauen, sah uns beide und fing an zu lachen. Und es war sicherlich eine Minute mindestens, der schallend lachte. Und das war eine Situation, die war so unfassbar. Also uns hat es allen, also auch den Damen, die da mitgegangen sind, die Schuhe ausgezogen.
Und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick und es kann man wirklich so nennen, weil wir hatten so eine schnelle Bindung zu diesem Kind und andersrum genauso, dass selbst die die Damen vom Jugendamt alle so einen Fall in der Form noch nie erlebt haben, dass das so reibungslos ging. Also wir hatten so eine unfassbar schöne Anbahnungszeit. Und Anbahnungszeit ist die Zeit, wo man das Kind eben sukzessive Tag für Tag mehr kennenlernt, zur Bereitschaftspflegemama fährt, irgendwann dreht sich das Blatt und sie kommt dann zu einem nach Hause. Das Kind lernt dann sein Zimmer kennen, seine Umgebung dauert, das ist unterschiedlich, bei uns hat es circa 6 Wochen gedauert und dann war der große Tag des Einzugs. Und ab diesem Tag X waren wir dann tatsächlich Eltern.
Papa und Papi.
Zwergi war nun endlich da. Ihr konntet als Familie zusammenwachsen. Ich denke mal, die Zeit war total aufregend. Und wie hat denn so euer Umfeld auf euch als kleine Regenbogenfamilie reagiert? Da gucken sie sich an.
Also wir haben tatsächlich von allen Seiten ausschließlich positive Rückmeldungen und auch Unterstützung bekommen. Also alle waren extremst bemüht und wirklich sehr hilfsbereit, aber keiner war zu keinem Zeitpunkt aufdringlich. Das sage ich bewusst, weil man kennt natürlich auch die Kategorie von, ich muss es jetzt leider sagen, Frauen, weil die Frau ja an sich das Lebewesen ist, das die Kinder auf die Welt bekommt. Und es gibt dann so Frauen, die dann meinen, sie müssen ganz viele Tipps geben und sagen, wie du es zu tun hast, wie machst du die Flasche am besten. Und das haben wir ehrlich gesagt nie erlebt. Im Gegenteil, wir haben immer erlebt, nach dem Motto, wenn ihr Fragen habt, Jungs, dann fragt uns, aber macht einfach mal. Ihr werdet es schon hinkriegen. Und genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben ehrlicherweise dann auch ganz oft Freundinnen gefragt und auch unsere Eltern logischerweise. Aber am Ende des Tages haben wir wirklich ganz, also ausschließlich, egal wo wir hier, wo wir wohnen, wir leben sehr ländlich. Und da haben wir immer totale Unterstützung erhalten.
Ich muss aber auch sagen, dass ich ganz schnell ganz viel auch dafür getan habe. Ich war derjenige von uns, der in der Elternzeit war und ich bin sofort mit dem Kleinen losmarschiert, habe den Kinderwagen geschnappt, bin durchs Dorf gelaufen, war bei Musizieren, Singen, Tanzen im nächstgrößeren Ort zwischen lauter Mamas, habe ich mich hingesetzt und habe mitgesungen und getanzt. Also ich habe einfach ganz schnell dafür, oder uns war wichtig, das ganz schnell dafür zu sorgen, dass da so eine Integration stattfindet und dass alle sehen, das sind zwei Papas mit einem Kind, aber die sind total cool und total normal, rennen nicht im Einhornkostüm glitzernd durch die Gegend. Bei denen kann man sich auch mal eine Bohrmaschine ausleihen, wenn man das braucht. Ja? Also einfach mal so ein bisschen versucht, auch Klischees da irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und es hat ganz gut funktioniert.
Kannst du dich noch erinnern, Björn, was war so der Kinder- oder Kleinkindkurs, bei dem du dich irgendwie am blödsten gefühlt hast? Weil ich habe so bei manchen Kursen, in denen ich war, habe ich mich immer so ein bisschen fremd geschämt, wenn man da so mithampeln musste, durfte. Ja. Hast du da irgendeine Erinnerung?
Ja, das war Musizieren, Singen, Tanzen.
Ja.
Das, was ich total uncool fand, weil ich selber ein sehr musischer Mensch bin. Ich lese total viel und das ist so was ich ganz natürlich dann schon irgendwie ihm weitergebe. Und ich habe mich hingesetzt und habe hier Kinderlieder ganz viel gesungen. Und das war irgendwie sehr, sehr aufgedrückt. Und immer gemustert zu werden dann von den Mamas. Und irgendwie so, oh ja, Freunde. Also keiner von euch kennt meine Familienkonstellation, dass wir jetzt eine Regenbogenfamilie sind. Aber auch wenn ich ein Heteropapa wäre, wäre es irgendwie schade, wenn ihr dann den männlichen Part immer so anstiert und guckt, ja. Also ja, ich kriege das auch hin und ja, ich kann auch wickeln und ja, also das war, da war ich maximal genervt. Das Lustige ist, dass Svergi nicht maximal, aber auch genervt war. Immer wenn es darum ging, durch den Raum zu laufen und irgendwie zu tanzen, saß er krummelt auf dem Fußboden und nach dem Motto, macht ihr mal den Blödsinn, mache ich nicht mit.
Genau.
Also ich glaube, wir hatten da
schön
beide
alleine machen. Ja, aber das ist auch so. Ja, das war auch so mein traumatischer Kinderkurs. Also wir waren auch in so einem, oder ich war mit meiner Tochter in einem Tanzkurs. Das war in so einer richtigen Tanzschule. Also eigentlich total schön mit richtigem Tanzboden und so. Und das war so ein Kinderkurs für Kinder ab 2, wo die Eltern aber mittanzen mussten, weil die Kinder noch zu klein waren, um diese Choreografien, die natürlich sehr einfach waren, richtig mitzumachen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich, also am Anfang hat es mir echt Spaß gemacht, aber ich kann überhaupt nicht tanzen, also wirklich gar nicht. Und ich habe irgendwann mich mal so umgesehen und habe gemerkt, dass ich so von den Eltern eigentlich die Einzige war, die so richtig abgegangen ist. Ne? Also alle haben halt so ein bisschen mitgemacht. Und ich habe da die große Anna und Elsa Show dann gestartet auf diesem Tanzparkett. Und das war ein bisschen peinlich dann. Ich glaube, meiner Tochter auch. Und das... ja, das war auch so ein Kurs, den hätte ich mir auch sparen können. Aber zumindest hat es meiner Tochter damals Spaß gemacht. Das war schön.
Wir speichern es unter Erfahrung ab.
Ja, genau, richtig. Und es gibt ein peinliches Video, das ist auch abgespeichert, aber das ist unter Verschluss. Ja. apropos Tanzen. Christian, auf eurem Instagram-Kanal habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ihr ja schon mit den typischen Rollenklischees, die ihr gerade ja auch schon erwähnt habt, so ein bisschen kokettiert. Also dich sehe ich da häufig in inniger Zweisamkeit mit dem Staubsauger durch die Wohnung tanzen und dich, Chris, dich, Björn, sehe ich dann doch immer eher mit dem Laptop und mit der Bohrmaschine und so weiter. Ist das auch so eine Rollenverteilung, die ihr tatsächlich lebt, oder ist das etwas, was ihr so ein bisschen als Spielmittel nehmt auf Instagram?
Ja, also beides. Also das erste ist Tanzen. Ich habe sehr, sehr lange professionell getanzt. Das heißt, Tanzen fällt mir relativ leicht und es macht mir Spaß. Und das ist etwas, was unsere Community einfach mittlerweile liebt und sich auch, zumindest schreiben sie uns das, in Energie daraus zieht und wir damit Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, weil wir können ja nicht den ganzen Tag nur über das Thema Familie sprechen, möchten wir auch gar nicht, sondern einfach ein bisschen auch Menschen irgendwie ein gutes Gefühl geben, und mir abgesehen davon macht es Spaß. Und bei Björn ist es so, Björn hat Spaß am Handwerken, Björn hat Spaß an Schränke zusammenbauen, und sicherlich könnte Björn tanzen, ich könnte sicher auch einen Schrank zusammenbauen, aber wir machen das, was wir beide am besten können, und das mag tatsächlich dann logischerweise nach außen als Rollenverteilung, Klischee irgendwie dann schon auch passen, aber am Ende des Tages leben wir es gar nicht bewusst, sondern wir tun die Aufgaben, die wir beide am besten können. Und es gibt auch Tage, wo Björn kocht und wo Björn auch staubsaugt, und es gibt auch Tage, wo ich leider im Rollenbild sprechen, die klassische Männerrolle dann übernehme, wenn es um beispielsweise unschöne Telefonate geht oder solche Geschichten, weil ich da einfach derjenige bin, der rhetorisch mehr auf den Putz hauen kann, als Björn es dann gerne möchte.
Beneidenswert. Toll.
Aber im Grunde genommen suchen wir uns immer das raus, was jeder am besten kann.
Und deswegen mögen wir gar nicht mehr, wir mögen es, darüber zu reden, dass wir es nicht mehr mögen. dass wir dieses Rollengedöns und diese Verteilung auf irgendetwas. Und wer übernimmt denn bei euch die männliche und die weibliche Rolle? Ich finde es so ermüdend und so langweilig mittlerweile, wo ich mir denke, und Kirsten hat es gerade gesagt, es gibt einfach Menschen, die etwas können, etwas besser können, und andere Menschen, die irgendetwas nicht so gut können oder Entwicklungsfelder haben. Und in der Partnerschaft ist doch alles erreicht, wenn du es schaffst, dass du ein Team bist, deine Rolle gefunden hast, aber deine Rolle als Mensch, ja, dass du sagst, ich mag etwas und ich mag etwas nicht so gerne, und der andere sagt, hey, pass auf, mich stört das nicht so, ich mach das einfach. Und das ist doch die schönste Aufteilung, die es gibt. Und scheiß doch auf irgendwelche Rollen oder so. Der Kleine, der ist ja eigentlich der größte Beweis dafür, der sucht nicht immer in Christian die Mama-Rolle und in mir die Papa-Rolle, sondern der sucht sich einfach das, was er gerade jetzt in dem Moment braucht. Das sucht er sich bei A oder B, wer gerade da ist, wie er gerade da ist und wer die bessere Stimmung gerade hat.
Ja, wo er das gerade bekommt, was er möchte.
Ja, genau. Und da geht's nicht mehr um Mama, Papa. Ja?
Aber natürlich von außen betrachtet, das kann man auch so sagen, alle, die uns natürlich auch folgen und uns zuschauen, und das kann ich auch nachvollziehen, ist ganz klar, dass ich rein von dem, was ich zeige, was ich tue, definitiv dann, wenn man in Rollenbildern sprechen, wir eher die Mama-Rolle haben und Björn eher die Papa-Rolle. Und dann glaubt man ganz oft aber nicht, dass dann Björn derjenige ist, der bei einem schönen Film als erster weint. Also das ist dann
das. Beim Disney-Film geht im Vorspann das Schloss hoch, ich bin schon am Heulen.
Richtig. Was eigentlich keiner glauben würde, und natürlich auch.
Ich finde ja gerade, was Rollenverteilung angeht, nicht nur in der Partnerschaft, sondern eben auch in der Elternschaft, da können sich ja sehr viele heterosexuelle Paare auch bei uns Homos ganz gut was abgucken. Denn bei uns ist es ja so, wenn wir eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, eine Partnerschaft eingehen, gibt es ja diese klassischen Rollenbilder gar nicht, in die man vielleicht manchmal versehentlich auch hineinschlüpft oder in die man sich vielleicht auch drängen lässt. Das passiert natürlich auch in vielen Beziehungen. Und ja, also bei uns, bei meiner Frau und mir ist es ähnlich wie bei euch. Wir machen halt das, was wir können und was wir nicht können, versuchen wir nicht zu machen. Manchmal können wir beide nichts, dann muss es irgendeiner machen und so ist es dann eben. Ja, aber das habt ihr ja sehr schön ausgeführt. Und also ich hätte noch einen Tanztipp für dich, Christian. Ich habe mir einen Hula-Hoop-Reifen gekauft, weil meine Tochter das so cool findet und wir üben das jetzt gerade gemeinsam. Also falls ich dich dafür vielleicht begeistern kann, das wäre bestimmt eine schöne Ergänzung noch für euren Instagram-Kanal.
Es ist ja gerade ein totaler Social-Media-Hype, muss man ja tatsächlich sagen, das Thema Hula-Hoop. Ja. Und auch das bekommen wir tatsächlich fast täglich als Nachrichten, nach dem Motto, mach doch mal Hula Hoop. Ich wollte tatsächlich mit auf dieses Pferd springen. Da war aber eine Zeit, wo dieser Hype so groß war, das war, ich würde mal sagen, letztes Jahr, September, Oktober, da gab es keine Hula Hoops mehr zu kaufen. Mhm. Die waren wirklich ausverkauft eine Zeit lang. Und jetzt, was ist los?
Lustige Ausrede, Schatz.
Wirklich? Und jetzt habe ich keine Lust. Jetzt habe ich keine Lust mehr.
Also die nächste Ausrede gefunden.
Ich warte auf den nächsten, auf den nächsten Hype, der kommt.
Auf die nächste Welle.
Dann springe ich mit drauf.
Na gut, wir warten drauf.
Hula Hoop Light.
Oh.
Bis dahin tanze ich dann weiterhin mit Staubsaugern, Haushaltsgeräten, alles was so Wasser
anzieht. Du kannst auch mal mit Thermomix tanzen.
Es wird ein sehr steifer Tanz, glaube ich.
Aroma auf Komm.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was da noch an Tanzeinlagen kommt. Ich finde das auch immer sehr erfrischend auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall immer sehr gute Laune und ich schaue mir das auch sehr gerne an.
Danke.
Ihr zwei, wir haben inzwischen, gefühlt Mitternacht. In Wirklichkeit ist es 21.23 Uhr. Ich glaube, wir sind alle fix und fertig. Also zumindest bei mir ist es so, dass die Corona-Zeit mich echt ganz schön platt macht, dass zumindest das Gehirn, aber schon ein Teil des Körpers um diese Uhrzeit längst im Bett sein müsste. Und ich glaube, bei euch ist es ähnlich. Deswegen vielen, 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 vielen Dank für das Gespräch und dass ihr uns einen kleinen Einblick in euer Familienleben geschenkt habt. Für alle, die jetzt zuhören, instagram.com/papa-und-papi ist der Account von Björn und Christian. Lasst den beiden gerne ein Follow da und falls ihr noch Fragen, Anregungen oder was auch immer zu dieser Episode habt, dann geht gerne auch auf Gay Mom Talking Podcast mit Unterstrich geschrieben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich muss leider noch lachen, weil ich hier schon wieder dieses Disco-Licht anhabe. Also ich muss das hier gleich mal filmen, wie ich hier heute arbeiten muss und was für Bedingungen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Monat. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank.